Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Harte Frage, die euch heute Hans-Jürgen Barth stellt. Vorausgesetzt, ihr habt einen Organspendeausweis. Glaubt ihr allen Ernstes, ihr seid wirklich tot, wenn euch die Organe entnommen werden?
Wie tot sind Hirntote? Die Definition des Todes ist keine Aufgabe der Politik oder des Gesetzgebers. Eigentlich wäre der Hirntote also rechtlich eine Leiche. Für ein Begräbnis ist der Hirntote längst nicht tot genug. Er atmet nämlich noch, wenngleich mit Hilfe von Maschinen. Die Krankenkasse kommt auch nicht mehr für seine weitere Behandlung auf. Man braucht also für die Organspende Lebende, die zugleich tot sein müssen.
Professor Axel Bauer ist Medizinethiker an der Universität Heidelberg und, mindestens ebenso wichtig zu wissen, von 2008 bis 2012 war er Mitglied des Deutschen Ethikrates, der den Deutschen Bundestag in solchen schwierigen Fragen berät. Bauer vertritt nicht die Ansicht, dass der Mensch tot ist, wenn Mediziner den sogenannten Hirntod feststellen. Andere Organe und die Herz-Kreislauf-Funktionen seien in aller Regel dann noch absolut vital, das heißt am Leben. Ein Hirntoter ist danach ein Lebender, dem die Organe entnommen werden. Das muss man erstmal so sacken lassen. Andersherum, wäre er wirklich als ganzer Mensch tot, sprich eine Leiche, könnten ihm die Organe eben nicht mehr entnommen werden, weil sie, deutlich gesagt, dafür nicht mehr frisch genug wären. Bauer wehrt sich vehement dagegen, künftig die sogenannte Widerspruchslösung einzuführen. Dahinter steckt, dass viel zu wenige Menschen in Deutschland bereit sind, ihre Organe zu spenden. Die Gesundheitsminister der Länder haben vor 2 Monaten den Deutschen Bundestag aufgefordert, Dampf zu machen, um an mehr Organe zu kommen. Wie? Jeder soll automatisch Spender sein, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht. Und der Ruf der Transplantationsmediziner nach immer mehr Organen dürfte in den nächsten Jahren mit dem medizinischen Fortschritt deutlich zunehmen, meint nicht nur Bauer. Hirntod und Transplantationsmedizin. Sterben als soziales Konstrukt? Unter diesem Titel hat Bauer auch ein eigenes Buch herausgegeben.
Spätestens seit dem Herbst 2015 beschäftigt uns gerade in Deutschland das Thema Grenzen und deren politisch forcierte Öffnung mit einer ganz realen topografischen, demografischen und sozialen Bedeutung. Ähnlich wie vor 2 Jahrzehnten mit dem Aufkommen des Internet, ein Wort übrigens, das 1996 erstmals im Duden auftauchte, wie also damals der Begriff der Vernetzung plötzlich in aller Munde war, bis er heute zu einer oft arg strapazierten, populären Metapher geworden ist, hat das Thema Grenzen und deren Auflösung, die Entgrenzung, derzeit durchaus das Potenzial zu einem neuen interdisziplinären Reflexions- und Diskursfokus zu werden. Doch während das Netz und die Vernetzung eine eher positive Konnotation erhalten haben, sieht es bei den Grenzen anders aus. Die Protagonisten der Entgrenzung nutzen, dies ist jedenfalls mein Eindruck, mehr oder minder subtil das immer noch wirkungsvolle Schreckbild des im November 1989 geöffneten eisernen Vorhangs zwischen Ost und West, insbesondere in Form des Todesstreifens zwischen der DDR und der damaligen Bundesrepublik Deutschland, um Grenzen ganz generell als abstoßende, einengende, tödliche und in jedem Fall zu überwindende Einrichtungen darzustellen. Der Held, der vor diesem Hintergrund mit suggestiver Kraft erzählten Geschichten, ist dann stets derjenige, der wie einst US-Präsident Ronald Reagan am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor in Berlin rhetorisch brillant formulierte: Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Nicht immer jedoch müssen Grenzen aus der Perspektive desjenigen betrachtet werden, der sie niederreißen möchte. Grenzen haben schließlich oft auch eine schützende Funktion, wie etwa die Hecke im Vorgarten oder eine mittelalterliche Stadtmauer, die eine Abwehrfunktion nach außen besaß. In der Ethik sprechen wir analog dazu von normativen Grenzen, die wir uns setzen, um Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Solche Grenzen stehen jedoch gerade in den westlichen Industrienationen seit vielen Jahren zur Diskussion. Dieses Phänomen wiederum gab den Anlass zur Publikation meines Buches. Die Idee dazu entstand, das lässt sich sehr genau fixieren, am 19. September 2014 auf einer Eisenbahnfahrt im morgendlichen ICE von Frankfurt am Main nach Berlin, die ich gemeinsam mit einer Kollegin angetreten hatte. Wir waren auf dem Weg zu einer medizinethischen Fachtagung, deren Thema der assistierte Suizid war, dessen für den Herbst 2015 geplante strafrechtliche Regulierung zu diesem Zeitpunkt als ein heißes Eisen im Fokus des kontrovers geführten biopolitischen oder besser des thanatopolitischen Diskurses in Deutschland stand. Meine Mitreisende lenkte das Gespräch auf die nach ihrer Meinung doch ganz umfangreichen Erfahrungen mit Wissenschaftlern und Politikern, vor allem aber mit strittigen Themen, die ich in den letzten zwei Jahrzehnten meiner Tätigkeit im Bereich der Medizin und Bioethik, wie auch zwischen 2008 und 2012 als Mitglied des Deutschen Ethikrates gesammelt hätte. Ob ich denn diese Erfahrungen nicht einmal in Form einer Monographie ordnen und veröffentlichen wolle? Als einem Medizinethiker, dessen akademische Laufbahn als Medizinhistoriker begonnen habe, müsse es mich doch reizen, den Blick auf die aktuelle Medizin und Bioethik mit einer Rückschau auf die vergangenen 20 Jahre zu kombinieren, in denen es eine erhebliche Dynamik in der thematischen Entwicklung des bioethischen und biopolitischen Diskurses gegeben habe. Es sei geradezu, so sagte sie, eine normative Entgrenzung der Lebenswissenschaften in Gang gebracht worden, speziell auf den Beginn und das Ende des menschlichen Lebens bezogen, die ich doch einmal aus der Perspektive eines Zeitzeugen beschreiben könnte. Nun, in den folgenden Monaten begann ich über die Sache nachzudenken. Es ergab sich eine formale Struktur, eine thematische Matrix. Eine wichtige Rolle kam dabei jenen drei Problemkreisen zu, die während der vergangenen beiden Jahrzehnte den medizin- und bioethischen Diskurs wie auch die daran anknüpfende Biopolitik in Deutschland, aber nicht nur hier, besonders stark und nachhaltig geprägt haben. Diese Themen betreffen die Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen sowie die zunehmende Erosion des vom Staat zu gewährleistenden Lebensschutzes am Beginn und am Ende des menschlichen Lebens. Wenn ich an zahlreichen Beispielen beschreibe, dass sich zumindest der medizinethische Mainstream einflussreichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Interessengruppen beim Niederreißen normativer Grenzen gegenüber derzeit allzu dienstbar erweist, dann bezieht sich diese These insbesondere auf die Entwicklung des ethischen, juristischen und biopolitischen Diskurses auf diesen drei Themenfeldern. Es fällt auf, dass auf der argumentativen Vorderbühne der Front of House im Sinne des Soziologen Irving Goffman vor allem hehre und äußerst positiv konnotierte Begriffe wie Ethik des Heilens oder Respekt für die Selbstbestimmung geradezu obsessiv ins Zentrum der Debatten gerückt werden, während es hinter den Kulissen, also Backstage, darum geht, den Schutz des menschlichen Lebens im Interesse der biologischen Forschung einerseits so spät wie möglich beginnen, ihn andererseits aber unter dem Druck demografischer und ökonomischer Notwendigkeiten eher früh enden zu lassen. Medizin und Bioethik, die dem Wortsinne nach Bereichsethiken des Heilens bzw. des Lebendigen schlechthin sein sollten, verwandeln sich vor unseren Augen allmählich in Disziplinen, die allzu oft den Tod im Gepäck haben, dessen vorzeitige Herbeiführung sie auch noch philosophisch zu rechtfertigen suchen. Kinder brauchen Grenzen, so nannte der Kommunikationsberater Jan-Uwe Rogge seinen 1993 erschienenen Pädagogik-Bestseller. Doch wie sieht es eigentlich mit der Weiterführung dieses Gedankens aus? Kinder brauchen Grenzen? Erwachsene vielleicht auch? In der griechischen Antike waren es die Götter im Olymp, die den menschlichen Frevel der Hybris bestraften. Was aber sollte der Sinn eines derartigen Delikts in unserer von Göttern und von Gott bereinigten säkularen und pluralistischen Hightech-Welt noch sein? Wo es keine Götter mehr zu geben scheint, da bleibt auch für den Begriff der Hybris ebenso wenig Raum wie für denjenigen der Gottebenbildlichkeit, auf dem die Würde des Menschen im Grundgesetz zum Beispiel beruht. Erwachsene respektieren heute keine ethischen und ästhetischen Grenzen mehr und nach einem bekannten Wort ist dies alles auch gut so. Ein Kind mit angeborener Behinderung, unzumutbar für Eltern und gesetzeskonform vermeidbar, dank jetzt sogar nicht invasiver Pränataldiagnostik mit anschließender Abtreibung. Siechtum und Leiden durch Multiple Sklerose, Morbus Parkinson oder Diabetes mellitus. Wozu haben wir die Forschung an embryonalen Stammzellen? Jene paar Millionen dazu nötiger gespendeter Eizellen und überzähliger Embryonen, die dabei verbraucht werden, tun uns ja nicht weh. Der kranke Tim braucht einen Knochenmarkspender. Mithilfe der Präimplantationsdiagnostik schaffen wir ihm ein immunkompatibles Brüderchen. Der Kölner Psychiater Manfred Lütz schrieb schon zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts, die uralte Sehnsucht des Menschen nach Gott und dem ewigen Leben agiere sich heute beim Thema Gesundheit aus. So habe die Kostensteigerung im Gesundheitswesen letztlich religiöse Gründe. Im Hinblick auf die ebenfalls brisante Frage, wie tot sind Hirntote, der ich mich im Folgenden zuwende, wird in der öffentlichen Debatte über gewisse Fakten und Zusammenhänge, die eigentlich auf der Hand liegen, geschwiegen und einfach deshalb, weil zu wenig nach ihnen gefragt wird. Wie ist die Ausgangslage? Infolge des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts ist es der Medizin in den vergangenen 50 Jahren gelungen, immer mehr Organe des Menschen mit steigendem Behandlungserfolg zu transplantieren. So wurden im Jahre 2011 in Deutschland von insgesamt 1.200 hirntoten Organspendern 2.055 Nieren, 1.128 Lebern, 366 Herzen und 337 Lungen auf erkrankte Organempfänger übertragen. In den letzten Jahren sind diese Zahlen allerdings deutlich gesunken. Zu den Gründen dafür komme ich später. Die Transplantationschirurgie steht ja immer vor der grundsätzlichen Schwierigkeit, dass die Spenderorgane nur kurze Zeit ohne unmittelbare Verbindung mit einem aktiven Blutkreislauf funktionsfähig und damit für eine Organübertragung geeignet bleiben. Dieser Zustand kann bei regenerativen Organen, zum Beispiel bei der Leber oder dem Knochenmark oder bei doppelt vorhandenen Organen, wie zum Beispiel den Nieren, durch eine Lebendspende erreicht werden. 2014 wurden 619 Nierentransplantationen in Deutschland nach einer Lebendspende vorgenommen. Das waren immerhin 28,8% aller Nierentransplantationen. Bei der Lebertransplantation erreicht der Anteil der Lebendspenden 45 Fälle, im Jahr 2015 hingegen nur 5%. Besonders häufig stellen sich Eltern als Lebendspender für ihre erkrankten Kinder zur Verfügung, bei der Leber. Bei den meisten anderen Organen, zum Beispiel dem Herzen oder der Bauchspeicheldrüse, kommt indessen nur die Spende aus einem lebenden Organismus mit funktionierendem Blutkreislauf in Frage, der ohne das gespendete Organ selbst nicht mehr weiterleben kann. Man braucht also für die Organspende Lebende, die zugleich tot sein müssen. Wie kann das funktionieren? Um das aus diesem Paradoxon resultierende ethische und rechtliche Dilemma normativ zu entschärfen, wurde im Jahre 1968 an der Universität Harvard eine neuartige Definition des Todes entwickelt. Man war damals bestrebt, einen Zeitpunkt vor dem bis dahin allgemein akzeptierten Todeszeitpunkt, also dem vollständigen, medizinisch irreversiblen Erlöschen der Herztätigkeit und dem dauerhaften Stillstand des Blutkreislaufs zu finden, der künftig für die Zwecke der Intensivmedizin und der Organspende als der Tod des Menschen bezeichnet werden konnte. Das Ergebnis dieser Bemühungen war die sogenannte Hirntoddefinition, Brain Death. Diese geht bis heute davon aus, dass in dieser Lage zwar nicht sämtliche Lebensfunktionen, insbesondere Herztätigkeit und Kreislauf, endgültig erloschen sind, dass aber wegen einer als irreversibel angesehenen Schädigung des Gehirns und des Ausfalls seiner gesamten integrativen Funktionen das Sterben und damit der Todeseintritt jedenfalls unumkehrbar sei. Die vor 48 Jahren entwickelte Definition ist heute weltweit medizinischer Standard. Sie wurde auch im 1997 erlassenen deutschen Transplantationsgesetz verankert. In § 3 Absatz 2 TPG heißt es dazu, es ist ja ein Strafgesetz, deswegen muss ein Verbot ausgesprochen werden, die Entnahme von Organen oder Geweben ist unzulässig, wenn zweitens, nicht vor der Entnahme bei dem Organ- oder Gewebespender der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach Verfahrensregeln, die der Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. Ich komme darauf noch zurück. Im Jahre 2012 wurde im Hinblick auf das Ende des Lebens ein konkreter gesetzlicher Schritt zur Verdinglichung und Verwertung des menschlichen Körpers getan. Die Fraktionsvorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Parteien hatten sich am 1. März 2012 mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr auf einen Gesetzentwurf zur Änderung des Transplantationsgesetzes geeinigt, der zusammen mit einem weiteren Änderungsgesetz der Bundesregierung am 25. Mai 2012 mit einer überwältigenden Mehrheit vom Deutschen Bundestag angenommen wurde. Dadurch wurde die bis dahin geltende erweiterte Zustimmungslösung bei der Organentnahme, das heißt, zustimmen kann der Betreffende selbst oder im Falle, er keine Organspendeerklärung hat, seine engsten Verwandten. Diese wurde mit Wirkung vom 1. November 2012 in eine Entscheidungslösung transformiert. Die gesetzlichen und privaten Krankenkassen wurden verpflichtet, zunächst alle 2 Jahre und nach der Entwicklung einer entsprechend speicherfähigen elektronischen Gesundheitskarte schließlich alle 5 Jahre, ihre Versicherten anzuschreiben und deren Bereitschaft zur Organspende abzufragen. Sie haben das sicherlich alle schon mindestens einmal erlebt. Das neue Gesetz hat eine Zwangsbefragung aller Bürger und Bürgerinnen eingeführt, um die Zahl der Organspender zu erhöhen. Die in stillem Einvernehmen einer Allparteienkoalition gefundene Übereinkunft erscheint Kritikern jedoch aus den folgenden 3 Gründen nicht unbedenklich. Erstens, eine Entscheidung des Einzelnen über eine derart höchstpersönliche Frage sollte den Bürgern nicht gesetzlich durch den Staat notorisch aufgedrängt werden. Schon gar nicht ohne eine vorherige detaillierte Aufklärung über die ethischen und rechtlichen Probleme des Hirntodes, der im Transplantationsgesetz indessen als solcher nicht einmal erwähnt wird. Dort ist nur von toten Spendern die Rede, ganz so, als ob es sich um bestattungsfähige Leichen handelte. Doch die typischen Merkmale eines Leichnams wie Atemstillstand, Leichenstarre oder Totenflecken liegen bei einem hirntoten Organspender gerade nicht vor. Vielmehr ist der juristisch für tot Erklärte im biologischen und phänomenologischen Sinne noch am Leben. Zweitens, die regelmäßige Abfrage durch die Krankenkassen und die Dokumentation der Antworten in der elektronischen Gesundheitskarte, die in einigen Jahren kommen wird, bedrängen und bevormunden die Bürger. Sie werden durch den Staat, und dies immer wieder, zu einer für sie höchstpersönlichen, intimen Entscheidung auf Leben und Tod aufgefordert. Dies geschieht in einer Intensität, die im Einzelfall, zum Beispiel bei depressiven, kranken, behinderten oder alten Menschen, gefährlich und unverantwortlich sein kann. Wenn die Krankenkassen alle Versicherten ab 16 Jahren, das heißt auch Jugendliche, akut Schwerkranke, chronisch Kranke, Suizidalgefährdete oder Behinderte, regelmäßig anschreiben und deren Bereitschaft zur Organspende erfragen, so stellt dieses Vorhaben einen rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in die psychische Integrität der Person dar. Die Erfassung aller Bürgerinnen und Bürgerentscheidungen zur Organspende respektiert keinesfalls deren Freiwilligkeit. Vielmehr übt der Staat moralischen Druck auf die Bürger durch deren lebenslänglich wiederholte Befragung aus, was zumindest als nötigend empfunden werden wird. Drittens, eine bundesweite, alle Bürgerinnen und Bürger umfassende, regelmäßige staatliche Dokumentation über die theoretische Bereitschaft zur Organspende bringt eine ethisch und rechtlich noch nicht dagewesene Form der Vergesellschaftung individueller Bereitschaft zur Organspende mit sich. Menschliche Organe sind aber keine Heilmittel oder Medizinprodukte im üblichen Sinn, die industriell organisiert, bestellt, geliefert und nach den Regeln von Angebot und Nachfrage in den Warenverkehr gebracht werden können. Vielleicht an dieser Stelle nicht unwichtig, mal auch ein Blick auf die Zahlen. Wir sagten ja gerade, die Zahl der Organspender ist gesunken, aber sie liegt so bei, jetzt sagen wir einfach mal 1.000 im Jahr, und die Zahl der Sterbefälle in Deutschland liegt bei 870.000. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie kein Organ spenden, wenn Sie sterben, ist 869.000 von 870.000. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Der Aufwand, der dafür betrieben wird, ist extrem hoch. Eine repräsentative Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahre 2016 zeigt ein ambivalentes Zwischenergebnis. Zwar akzeptieren, wie es heißt, 81% der Bevölkerung die Organ- und Gewebespende und fast 60% der Deutschen haben eine eigene Entscheidung getroffen, zu 74% zustimmend. Es gibt auch einen wachsenden Trend, die Einstellung zur Organ- und Gewebespende in Form eines Organspendeausweises schriftlich zu dokumentieren. Immerhin 36% der Befragten haben bis 2016 einen solchen ausgefüllt. Noch 2012 waren es nur etwa 20% gewesen. 42% der Befragten wünschten sich aber noch mehr Informationen über das Thema. Gerade in den vergangenen Jahren drängte sich indessen der Eindruck auf, dass die Organvergabepraxis durchaus als ein lukratives Geschäft angesehen wird und das sogar in deutschen Universitätsklinika. So wurde im Juli 2012 bekannt, dass zunächst im Universitätsklinikum Regensburg, später an der Universitätsmedizin Göttingen, Laborwerte von Patienten, die auf eine Spenderleber warteten, gefälscht wurden, um diese in der offiziellen Warteliste nach oben rücken zu lassen. Auch floss illegal Geld an Ärzte, um die gewünschten Transplantationen zu beschleunigen. Ferner vergaben Kliniken immer häufiger Spenderorgane in einem beschleunigten Verfahren an selbst ausgesuchte Patienten. So wurde 2012 jedes vierte Herz, jede dritte Leber und jede zweite Bauchspeicheldrüse an der offiziellen Warteliste vorbei verteilt. Bei einem Krisengespräch am 9. August 2012 zwischen der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung und den Prüf- und Überwachungskommissionen von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen wurde zunächst abgewiegelt. Seit 1997 seien etwa 30.000 Organtransplantationen durchgeführt und darunter nur 20 Verdachtsfälle auf Fehlverhalten gemeldet worden. Es liege deshalb kein systematisches Versagen vor. Doch dann deckte die Frankfurter Rundschau am 25. August 2012 auf, dass es bei der Verteilung von Spenderorganen weitere Auffälligkeiten gegeben hatte. 9 von 10 Spenderherzen wurden demnach durch ein Verfahren an Organempfänger vergeben, das als manipulationsanfällig gilt. Das bestätigten Informationen aus der europäischen Organvermittlungsstelle Eurotransplant. Wurden noch 2001 nur 43% der Herzen an Patienten vergeben, die aufgrund akuter Lebensgefahr auf der Warteliste einen Hochdringlichkeitsstatus hatten, schnellte dieser Anteil bis 2011 auf 88,5% hoch. Chancen auf ein neues Herz hatte damit praktisch nur noch derjenige Patient, der diesen Status zugewiesen bekam. Die Kriterien dafür waren jedoch nicht einheitlich. Damit lag es weitgehend im Ermessen des behandelnden Arztes, wie er den jeweiligen Patienten einstufte. Nach einem zweiten Spitzentreffen mit Vertretern der Ärzte, der Krankenkassen, der Organspendestiftungen DSO und Eurotransplant sowie der Bundesländer kündigte der damalige Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr am 27. August 2012 an, man werde die Kontrolle und Aufsicht bei der Vergabe von Spenderorganen verbessern. Die zuständigen Stellen von Bund und Ländern würden personell so ausgestattet, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen könnten. Mit Vertretern der Länder und der Organspendeorganisationen wurde verabredet, dass Landesbehörden verstärkt an Inspektionen in den Kliniken teilnehmen können. Die Entscheidung über die Vergabe von Organen solle weiterhin in erster Linie nach medizinischen Gesichtspunkten erfolgen. Es wurde offenkundig, dass die genannten Skandale in einem politisch äußerst ungünstigen Augenblick zutage traten, denn sie trugen nicht dazu bei, das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspendepraxis zu erhöhen. Zwischen 2011 und 2015 fiel die Rate der sogenannten postmortalen Organspender dann auch deutlich ab, nämlich von knapp 16 pro 1 Million Einwohner auf 10,8 pro 1 Million Einwohner, also 877 Spender. Unter rein medizinischen Aspekten wären die Organe von ca. 3-mal mehr Spendern transplantierbar. Wie wird nun die Organtransplantation formal abgewickelt? Für die Organisation ist zunächst die Deutsche Stiftung Organtransplantation DSO in Frankfurt am Main zuständig. Die Vermittlung der Organe übernimmt die Stiftung Eurotransplant in dem niederländischen Leiden. Die operative Übertragung des Organs auf den Empfänger findet in den bundesweit 50 Transplantationszentren statt. Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf den sogenannten Hirntod, vermittelt ein regionales DSO-Zentrum bei Bedarf unabhängige Neurologen für die Abklärung. Die Stiftung unterstützt die Ärzte außerdem bei der Klärung der Frage, ob der Patient einer Organspende zugestimmt hat oder ob seine Angehörigen dies tun. Erweiterte Zustimmungslösung. Dann werden die Daten des gespendeten Organs von der DSO an die Stiftung Eurotransplant übermittelt. Die Stiftung in Leiden vermittelt gespendete Organe in 8 europäische Länder mit insgesamt 135 Millionen Einwohnern, davon 82 Millionen Deutsche. Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien. Eurotransplant führt in ihren Wartelisten rund 15.000 Menschen. 2010 wurden im Zuständigkeitsbereich von Eurotransplant knapp 7.000 Lebern, Herzen, Lungen, Nieren und Bauchspeicheldrüsen übertragen. Bei Eurotransplant laufen die Daten der Menschen, die auf eine Transplantation warten, und die Daten der gespendeten Organe zusammen. Die Informationen über die Wartenden kommen von den Transplantationszentren, die Daten über die Organe von der DSO. Die Ärzte sind in Deutschland an die Richtlinien für die Wartelistenführung der Bundesärztekammer gebunden. Danach ist eine Organtransplantation medizinisch geboten, wenn Erkrankungen, Zitat, nicht rückbildungsfähig fortschreiten oder durch einen genetischen Defekt bedingt sind und das Leben gefährden oder die Lebensqualität hochgradig einschränken. Kurz gefasst, Erfolgsaussicht und Dringlichkeit sind die beiden gegenläufigen, aber beide wichtigen Parameter, auch schon im Transplantationsgesetz. Weiterhin heißt es in den Richtlinien, die Gründe für oder gegen die Aufnahme in die Warteliste sind von dem darüber entscheidenden Arzt zu dokumentieren. Zitat Ende. Entscheidend bei der Auswahl des geeigneten Empfängers sind die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht. Dafür wird aus Laborwerten ein Punktwert berechnet. Er ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit des erkrankten Menschen, ohne Transplantation innerhalb der nächsten 3 Monate zu versterben. Abgesehen von den jetzt gerade angesprochenen Fragen der gerechten Organzuteilung an die lebensbedrohlich erkrankten Menschen besteht das größte ethische Problem der Transplantationsmedizin in ihrer Fokussierung auf den sogenannten Hirntod. Die damit verbundenen kritischen Fragen werden sowohl im Transplantationsgesetz als auch in der öffentlich lancierten Debatte meistens ausgeblendet. Handelt es sich beim Hirntod lediglich um den kompletten Funktionsausfall eines wichtigen im Schädel gelegenen Organs oder stirbt mit dem Gehirn auch der ganze Mensch? Theologisch gefragt, verlässt die Seele den Leib in genau diesem Augenblick? Gerade im Hinblick auf das Thema Hirntod und Organspende schreibt unsere Gesellschaft der naturwissenschaftlichen Medizin jedoch eine erhebliche Entscheidungskompetenz zu, die einem Definitionsmonopol über das Ende des menschlichen Lebens gleichkommt. So führte der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer in seiner Rede zum Entwurf des Transplantationsgesetzes am 25. Juni 1997 vor dem Deutschen Bundestag Folgendes aus. Zitat: Die Definition des Todes ist keine Aufgabe der Politik oder des Gesetzgebers. Allein die naturwissenschaftliche Forschung kann für alle Menschen in gleicher Weise feststellen, welche körperlichen Befunde Leben und Tod voneinander abgrenzen, unabhängig von einem bestimmten Menschenbild oder einem subjektiven Verständnis von Leben und Tod. Das entspricht unserem Rechts- und Verfassungsverständnis. Denn auch das Bundesverfassungsgericht hat die Frage, wann menschliches Leben beginnt, nicht nach lebensweltlichen, theologischen, philosophischen oder emotionalen Erfahrungen beantwortet, sondern entsprechend dem naturwissenschaftlich-medizinischen Kenntnisstand. Für die Frage nach dem Lebensende kann es keine andere Entscheidungsgrundlage geben. Der Gesetzgeber kann in dieser wichtigen Frage keine unterschiedlichen Maßstäbe zugrunde legen. Soweit Horst Seehofer. Damit sprach der Minister schon damals den ethisch wohl heikelsten Punkt im Zusammenhang mit dem Hirntodkonzept an. Der völlige Ausfall der Gehirnfunktionen sollte als der Todeszeitpunkt des Menschen im anthropologischen und rechtlichen Sinne vor allem deshalb im Transplantationsgesetz festgeschrieben werden, damit die Ärzte im Fall einer Organentnahme nicht ihrerseits den Tod des Patienten verursachen müssten. Ein Gesetz, das den Hirntod hingegen als bloßes Entnahmekriterium juristisch verankern und damit offen lassen würde, ob der Mensch in diesem Zustand noch lebe oder schon tot sei, enthielte nach Seehofers Meinung aus 3 Gründen unüberbrückbare Widersprüche und bedenkliche Grenzverschiebungen in der Frage des Lebensschutzes. Erstens. Wer offen lasse, ob der Organspender bei der Organspende noch lebt, der lasse auch offen, ob Ärzte mit der Organentnahme den Organspender töten. Damit stünde die Transplantationsmedizin in Deutschland rechtlich im Zwielicht und wäre auch international isoliert. Die Politik könne es den Ärzten nicht zumuten, einen angeblich Sterbenden durch die Entnahme eines lebenswichtigen Organs den Tod herbeizuführen. Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes auch tödlich für die gesellschaftliche Akzeptanz der Transplantationsmedizin. Die Bundesärztekammer als Vertreterin der deutschen Ärzteschaft und alle medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften hätten immer wieder deutlich gemacht, dass ein solches Verfahren für sie nicht zumutbar sei. Kein Transplantationsgesetz der Welt erlaube oder verlange, dass Ärzte die Organe sterbender Menschen zur Behandlung anderer schwerstkranker Menschen entnehmen. Zweitens. Erlaube der Gesetzgeber, Sterbenden lebenswichtige Organe im Interesse Dritter zu entnehmen, wäre nicht einzusehen, weshalb eine aktive Lebensbeendigung nicht auch sonst gesetzlich freigegeben werden sollte. Wer an der Unantastbarkeit des Lebens und an der Bindung der Ärzteschaft an diesen Grundsatz festhalten wolle, der dürfe hier keine Grenzverschiebung zulassen. Drittens, wie sollte man den Bürgerinnen und Bürgern die Motivation zur Organspendebereitschaft erklären, Wenn der Gesetzgeber in der Frage des Todes des Organspenders mehrdeutig sei und jeder Auslegung Raum lasse. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Organentnahme wäre mit einem solchen Modell nachhaltig beeinträchtigt. An dieser Stelle sei das Augenmerk auf die in ethischer Perspektive problematische Argumentationstechnik gelenkt, die das politische Statement des Ministers stützen sollte. Jene drei von ihm aufgeführten Gründe, die angeblich zugunsten des Hirntodkonzeptes sprachen, benannten nämlich keine objektiven physiologischen Tatsachen, sondern sie beschrieben potenzielle sozial- und individualethische Gefahren, die eintreten könnten, wenn der Gesetzgeber vom Kriterium des Hirntodes als dem Todeszeitpunkt des Menschen abwiche. Erstens, der Arzt würde den Patienten bei der Organentnahme töten. Zweitens, die aktive Sterbehilfe könnte begünstigt werden. Und drittens, die Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung könnte abnehmen. Um die drei geschilderten Szenarien, die damals offenkundig unerwünscht waren und die auch heute noch unerwünscht wären, vermeiden zu können, musste der Hirntod zum rechtlich bindenden Todeskriterium des Menschen erklärt werden. In wissenschaftlicher und ethischer Hinsicht unseriös war und ist diese Argumentation aber gerade deshalb, weil sie zielorientiert vorgeht. Die Begründung des Hirntodkriteriums leitet sich nicht mehr aus der Sache an sich, sondern aus den unerwünschten Folgen einer Zurückweisung dieses Kriteriums ab. Auf diese Weise aber wird einer funktionalen Indienstnahme des Hirntodkonzepts Vorschub geleistet und es entsteht der Eindruck, der potenzielle Organspender solle dadurch, dass man ihn formal für tot erklärt, zu fremden Zwecken instrumentalisiert werden. Eine derartige Verzweckung wäre jedoch mit der Würde des Menschen unvereinbar. So entstand nicht ohne Grund der Eindruck, der Staat wolle schwerkranke und am Beginn des Sterbeprozesses stehende Menschen nur deshalb rechtlich für tot erklären, um ihnen Organe für Transplantationszwecke entnehmen zu können. Die daraufhin 1997 vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer formulierten und zuletzt 2015 aktualisierten Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes oder jetzt, wie es neuerdings heißt, des Todes, sehen vor, dass durch die entsprechende Diagnostik, Zitat, nicht der Zeitpunkt des eintretenden, sondern der Zustand des bereits eingetretenen Todes festgestellt werde. Als Todeszeit wird die Uhrzeit registriert, zu der die Diagnose und Dokumentation des Hirntodes abgeschlossen sind. Ab diesem Zeitpunkt gilt der Patient als tot, die Krankenkasse kommt damit auch nicht mehr für seine weitere Behandlung auf. Eigentlich wäre nun der Hirntote also rechtlich eine Leiche. In der Sterbeurkunde steht auch genau dieser Zeitpunkt als der Todeszeitpunkt. Aber noch niemand ist auf die Idee gekommen, einen solchen Menschen zu bestatten. Denn für ein Begräbnis ist der Hirntote längst nicht tot genug. Er atmet nämlich noch, wenngleich mit Hilfe von Maschinen. Zunächst also müssen die intensivmedizinischen Maßnahmen abgebrochen und die künstliche Beatmung beendet werden, damit der Hirntote nach einer Weile tatsächlich im konventionellen Sinne sterben kann. Und erst wenn der Tod des gesamten Organismus nach dem irreversiblen Herz- und Kreislaufstillstand eingetreten ist, kann die Bestattung des dann wirklich Verstorbenen erfolgen. Die Feststellung des Hirntodes bedeutet nach dem Transplantationsgesetz indessen nur, dass Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn einen endgültigen, medizinisch nicht mehr behebbaren Funktionsausfall erlitten haben. An keiner Stelle aber steht im Transplantationsgesetz ausdrücklich, dass der Hirntod mit dem Tod des Menschen identisch wäre. In § 3 Absatz 1 Nummer 2 TPG steht lediglich, dass die Entnahme von Organen und Geweben nur dann zulässig ist, wenn der Tod des Organ- oder Gewebespenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen, festgestellt ist. Der Kölner Staatsrechtler Wolfram Höfling, seit 2012 Mitglied im Deutschen Ethikrat, bezeichnete diesen Umstand als ein Glanzstück juristischer Trickserei. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 19. August 2012 mitteilte, fanden inzwischen sogar einige Bundestagsabgeordnete, vorwiegend aus den Reihen der Grünen und der Linken, dass man im Parlament neu über den Hirntod diskutieren müsste. Die meisten ihrer Kollegen aber wollen nicht gerne darüber diskutieren. Denn was würde geschehen, wenn der Deutsche Bundestag am Ende feststellen müsste, dass Hirntote eben gerade nicht tot sind? Das wäre vermutlich das Ende eines Großteils der Transplantationsmedizin, da dann nur noch die sogenannte Lebensspende einer Niere oder eines Teils der Leber in Betracht käme. In einem im Juli 2012 veröffentlichten Interview mit dem damaligen medizinischen Vorstand der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Professor Günter Kirste, und dem Würzburger Betreuungsrichter Rainer Beckmann, der zugleich Lehrbeauftragter für Medizinrecht an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg ist, prallten die Gegensätze voll und frontal aufeinander. Während der Transplantationschirurg Kirste davon ausging, der Hirntod sei als unumkehrbarer Funktionsausfall des gesamten Gehirns der Tod des Menschen, hielt der Jurist Beckmann dem entgegen, der Mensch sei erst dann tot, wenn alle wesentlichen Organe ihre Funktionsfähigkeit unwiederbringlich verloren hätten. Der Organtod des Gehirns allein reiche für die Todesfeststellung nicht aus. Beckmann wies auch darauf hin, dass die Organspende keine Bringschuld des Bürgers sei. Wir erlebten aber derzeit statt Information teilweise Propaganda. Dies gelte zum Beispiel für das Argument, täglich stürben 3 Menschen, weil sie keine Organspende erhielten. Diese Menschen sterben aber nicht am Fehlen eines Spendeorgans, sondern an ihren Erkrankungen, so Beckmann. In der politischen Diskussion über Organentnahme und Organtransplantation werden wichtige Fakten ausgeblendet oder fehlerhaft dargestellt, die dem Ziel, die Bereitschaft zur Organspende zu erhöhen, widersprechen können. In der Fachwelt gibt es inzwischen massive Zweifel, sowohl an der eindeutigen Diagnostizierbarkeit des Hirntodes wie auch an der Gleichsetzung von Hirntod und Tod. Dass diese Definition falsch ist, wird mittlerweile selbst von Wissenschaftlern zugegeben, die sie seinerzeit 1968 selbst mit aufgestellt haben. Das erklärte uns am 21. März 2012 der pädiatrische Neurologe und langjährige Verteidiger der Hirntoddefinition Alan Schumann aus Los Angeles vor dem Deutschen Ethikrat. Schumann stellte fest, dass sogenannte Hirntote noch längere Zeit leben können. So haben Frauen Monate nach Eintritt der mit Hirntod bezeichneten Situation Kinder geboren, Männer sind noch zeugungsfähig. Schon 2008 konzedierte der amerikanische Anästhesiologe und Medizinethiker Robert Trook von der Harvard University gemeinsam mit seinem Kollegen Franklin Miller von den National Institutes of Health die Praxis des Hirntodkriteriums habe tatsächlich die Tötung des Spenders zur Folge. Trook und Miller forderten aber gerade nicht als Konsequenz daraus, die derzeitige Praxis der Organentnahme zu beenden, sondern sie kamen zu dem ethisch wohl kaum widerspruchslos akzeptablen Schluss, dass die Regel, wonach der Spender tot zu sein habe, aufgegeben werden müsse. Die Tötung des Patienten durch Organentnahme solle künftig einfach als durch den guten Zweck der Organspende gerechtfertigt angesehen werden. Das ist sozusagen die liberale Konsequenz aus der Tatsache, dass der Hirntote nicht tot ist. Man sagt, er ist zwar nicht tot, aber das macht nichts. Er darf getötet werden, weil er hat ja dem auch zugestimmt. An dieser Stelle sollten wir uns noch einmal den normativen Status des menschlichen Körpers in Erinnerung rufen. Dem lebenden Menschen als einem Gesamtorganismus kommt aufgrund der ungetrennten Einheit seiner körperlichen, seelischen und geistigen Konstitution eine ethisch und rechtlich unter besonderem Schutz stehende Würde zu. Der lebende Mensch ist keine Sache, sondern eine Person. Daher ist auch das Verhältnis des Menschen zu den Organen seines Körpers kein sachenrechtliches, sondern ein personenrechtliches. Organe dürfen aus diesem Grund nicht wie bewegliche Gegenstände behandelt oder im Extremfall gar verkauft werden. Der Körper gehört nicht dem Menschen als seinem Eigentümer. Vielmehr ist der Körper selbst die materielle Basis des Menschen und seiner Personalität. Auch nach dem Tod wirkt das Persönlichkeitsrecht juristisch wie ethisch nach, obwohl die tatsächlichen Umstände dafür sprechen, dass es sich bei der Leiche um eine, wenn auch herrenlose, Sache handelt. Eine rein sachenberechtliche Behandlung der Leiche wäre indessen aufgrund des Umstandes, dass die sterblichen Überreste einmal Teile eines Menschen waren, nicht akzeptabel. Zum einen hätte dies nämlich eine unbeschränkte Eigentums- und Verkehrsfähigkeit der Leiche zur Folge. Zum anderen gilt für die Herrschaft über Sachen, dass der Eigentümer nach Belieben mit seiner Sache verfahren, sie also zum Beispiel veräußern oder verarbeiten darf. Als Ausdruck des nachwirkenden Persönlichkeitsrechts macht selbst das Transplantationsgesetz die Organentnahme demgegenüber primär von der Einwilligung des Verstorbenen abhängig. Liegt dazu keine Willenserklärung vor, ist die Einwilligung der Angehörigen oder sonstiger Personen erforderlich. Bei der Entscheidung ist der mutmaßliche Wille des Betroffenen, soweit bekannt, zu berücksichtigen. Grundlage dieser Wertentscheidungen ist die Fortgeltung durch Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes garantierten Würde des Menschen auch über den Tod hinaus. Diese Fortgeltung bedingt, dass letztwillige Verfügungen des Verstorbenen weiterhin Gültigkeit haben. Deshalb ist die Leiche biologisch betrachtet zwar eine Sache, in rechtlicher Hinsicht werden auf sie jedoch persönlichkeitsrechtliche Regelungen angewendet. Da sehen wir den Unterschied, den ich in meinem Ethikunterricht immer so gerne betone, zwischen Brute Facts und Institutional Facts im Sinne von John Searle. Diese rechtliche Praxis muss umso mehr dann respektiert werden, wenn, wie im Falle des hirntoten Organspenders, die typischen Merkmale eines Leichnams gerade nicht vorliegen, sondern wenn vielmehr der juristisch für tot erklärte biologisch noch lebt. Die begründeten Zweifel daran, dass der Hirntod gerade nicht der Tod des ganzen Menschen ist, führen zu der Notwendigkeit einer umfassenden und nicht interessengeleiteten Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger. Diese müssten darüber informiert werden, dass die Organe eines Hirntoten die vitalen Organe eines Sterbenden sind, die durch eine den Spender zum Tode führenden Operation entnommen werden. Es wäre aber auch geboten, darüber aufzuklären, dass ein Sterbender, dem Organe entnommen werden sollen, aufgrund des Interesses an diesen seinen Organen, in der Regel durch die dann fremdnützig handelnde Intensivmedizin länger am Leben gehalten wird, als dies sonst der Fall wäre. Das Ziel, möglichst frische Organe transplantieren zu können, führt zu einer Konzentration der medizinischen Bemühungen auf die Vitalerhaltung dieser Organe. Die in der Regel auf die Beendigung von Therapiemaßnahmen zielende Patientenverfügung einerseits und die Erklärung einer Organspendebereitschaft andererseits geraten somit gegebenenfalls in Widerspruch zueinander. Auch die in diesem Kontext Aufschluss wie einflussreiche Haltung gerade der katholischen Kirche zum Kriterium des Hirntodes unterliegt einer historischen Entwicklung. Bereits 1944 erklärte Papst Pius XII., dass die Macht des Menschen über seine Organe eine zwar beschränkte, aber doch direkte sei und dass ein Organ geopfert werden dürfe, wenn der physische Organismus des einzelnen Menschen in Gefahr sei und diese Gefahr auf andere Weise nicht begegnet werden könnte. Prinzipiell gab es für Pius XII. Auch keine Einwände gegen die Übertragung eines Organs von einem Toten auf einen lebenden Menschen. Doch selbstverständlich ging der Papst damals nicht vom Hirntod des Menschen aus, sondern vom konventionellen Herz-Kreislauf-Stillstand. Dies belegt seine Aussage in der Ansprache vom 14. Mai 1956, es sei vom sittlich-religiösen Standpunkt aus nichts gegen die Ablösung der Hornhaut bei einem Toten einzuwenden. Die Hornhaut als ein sogenanntes Braditrophes, das heißt nur durch langsame Diffusion ernährtes Gewebe, konnte schon damals dem Leichnam entnommen werden, ohne dass der betreffende Mensch erst dadurch zu Tode gekommen wäre. Erheblich problematischer erscheint mir die am 2. Juli 1990 unter dem Einfluss bedeutender deutscher Transplantationsmediziner verabschiedete gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Diese Erklärung folgte in erstaunlich reduktionistischer Linearität den Wünschen der Transplantationschirurgen, indem sie, theologisch ziemlich forsch, postulierte, der Hirntod bedeute ebenso wie der Herztod den Tod des Menschen, denn mit dem Hirntod fehle dem Menschen die unersetzbare und nicht wieder zu erlangende körperliche Grundlage für sein geistiges Dasein in dieser Welt. Der unter allen Lebewesen einzigartige menschliche Geist sei körperlich ausschließlich an das Gehirn gebunden. Ein hirntoter Mensch könne nie mehr eine Beobachtung oder Wahrnehmung machen, verarbeiten und beantworten, nie mehr einen Gedanken fassen, verfolgen und äußern, nie mehr eine Gefühlsregung empfinden und zeigen, nie mehr irgendetwas entscheiden. Bis heute unwidersprochen im Internet zu finden. Etwas zurückhaltender, aber doch nicht grundsätzlich ablehnend, äußerte sich der hochbetagte Papst Johannes Paul II., in einer ihm vorgelegten Ansprache beim Internationalen Kongress für Organverpflanzung in Rom im August 2000, als er in dem von ihm unterzeichneten Text darauf hinwies, das heute angewandte Kriterium zur Feststellung des Todes, nämlich das völlige und endgültige Aussetzen jeder Hirntätigkeit, stehe nicht im Gegensatz zu den wesentlichen Elementen einer vernunftgemäßen Anthropologie, wenn es exakt Anwendung finde. Daher könne der für die Feststellung des Todes verantwortliche Arzt dieses Kriterium in jedem Einzelfall als Grundlage benutzen, um jenen Gewissheitsgrad in der ethischen Beurteilung zu erlangen, den die Morallehre als moralische Gewissheit bezeichnet. Diese Gewissheit gelte als notwendige und ausreichende Grundlage für eine aus ethischer Sicht korrekte Handlungsweise. Nur wenn diese Gewissheit bestehe und die Einwilligungserklärung des Spenders oder seines rechtmäßigen Vertreters bereits vorliege, sei es moralisch vertretbar, die technischen Maßnahmen zum Entnehmen von zur Transplantation bestimmten Organen einzuleiten. Sein Nachfolger, Papst Benedikt XVI. Hingegen, sagte im November 2008 bei einem internationalen Kongress, der Leib des Menschen dürfe nie nur als Objekt gesehen werden, da sonst die Logik des Marktes siegen würde. Der Leib jedes Menschen bilde zusammen mit dem Geist, der jedem gegeben sei, ein unteilbares Ganzes, dem das Bild Gottes selbst eingeprägt sei. Es gelte, die Menschenwürde und die personale Einheit des Menschen zu schützen. Vitale Organe dürften nur Ex-Kadavere entnommen werden. Wenn Sterbende ihre Organe spendeten, dann müsse der Respekt vor dem Leben des Spenders das Hauptkriterium sein. Theologisch gesehen ist das der Versuch, die seinem verehrten Vorgänger Johannes Paul von Transplantationsmedizinern vorgelegte und leider unterzeichnete Erklärung ein wenig zurückzunehmen. Zwar ist es die medizinische Wissenschaft, mit deren Methoden ein Arzt feststellen kann, ob die für die Bestimmung des Todes geltenden Kriterien im Einzelfall tatsächlich vorliegen oder nicht. Eine Hirntoddiagnostik kann am besten nur ein Neurologe machen und kein Theologe. Es darf aber nicht ausschließlich der Medizin als Profession überlassen werden, welche gerade aktuellen, vom fachinternen Mainstream favorisierten Kriterien für die Bestimmung des Todes herangezogen werden. Eine derartige Autonomie der Medizin ist der Bedeutung des Themas nicht angemessen, auch wenn Minister Seehofer das genauso gesagt hat. Hier geht es nämlich um eine Grundfrage des menschlichen Lebens und seines vom Staat zu gewährleistenden Schutzes. Der Hirntod ist nicht der Tod des ganzen Menschen, sondern er markiert das vorzeitige Ende des seinen Bürgern vom Staat garantierten Rechts auf Leben. Im Februar 2015 veröffentlichte der Deutsche Ethikrat, ich gehörte ihm damals schon nicht mehr an, seine Stellungnahme Hirntod und Entscheidung zur Organspende. Das 189 Seiten umfassende Dokument endet mit einer unerwarteten Pointe, die uns irritieren sollte. Während 18 der 26 Mitglieder des Gremiums den Hirntod als ein sicheres Zeichen für den Tod des Menschen ansahen, die sogenannte Position A, kamen 7 Mitglieder zum gegenteiligen Ergebnis. Der Hirntod sei keine hinreichende Bedingung für den Tod des Menschen, die sogenannte Position B. Ein Mitglied nahm bewusst nicht an dieser Abstimmung teil. Nach Auffassung der Mehrheit des Deutschen Ethikrates, also dieser 18, ist der Hirntod ein sicheres Zeichen für den Tod des Menschen. Das Gehirn sei das zentrale Integrations-, Kommunikations- und Koordinierungsorgan. Schließlich sei das Gehirn die organismische Grundlage des Mentalen und der Subjektivität. Die inneren Abläufe des lebenden Organismus würden wesentlich durch eine ständige Auseinandersetzung mit seiner Umwelt mitkonstituiert. Diese Interaktionen basierten zu einem großen Teil auf Sinneswahrnehmungen, die im Gehirn verarbeitet und repräsentiert würden und ihrerseits zur Veränderung von Hirnfunktionen und Hirnstrukturen sowie einer spezifischen Reaktion oder eines bestimmten Verhaltens führten. Wenn durch den irreversiblen Ausfall aller Gehirnfunktionen die notwendigen Voraussetzungen mentaler Aktivität, jedes Empfindungsvermögens und damit jedwede Möglichkeit von selbstgesteuertem Verhalten bzw. Austausch mit der Umwelt für immer erloschen seien und außerdem die Einheit des Organismus zerbrochen sei, könne von dem in diesem Zustand befindlichen Körper nicht mehr als einem lebendigen Menschen gesprochen werden. Demgegenüber vertrat die Minderheit des Rates die Auffassung, der Hirntod sei kein Kriterium für den Tod des Menschen. Die Integration zu einem Organismus als einem Ganzen sei auch bei einem Patienten mit irreversiblem Ganzhirnversagen noch gegeben. Leben könne man als eine Art Systemeigenschaft verstehen. Die Auffassung des Organismus als System basiere ganz wesentlich auf der Idee der Wechselwirkung unterschiedlicher Komponenten auf verschiedenen funktionalen Ebenen miteinander und mit der Umwelt, nicht auf dem Prinzip der zentralen Steuerung. Auch nach dem Absterben des Gehirns verfüge der Organismus unter der Voraussetzung einer apparativ-intensivmedizinischen Unterstützung noch über ein vielfältiges Arsenal an Funktionen, die nicht nur partiell wirkten, sondern für den Organismus als Ganzen integrierende Funktionen hätten. Dazu gehörten beispielsweise die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts einer Vielfalt interagierender physiologischer Parameter durch die Funktionen der Leber und der Nieren, des Herz-Kreislauf- und des Hormonsystems, ferner die sexuelle Reifung eines Kindes und eine erfolgreiche Schwangerschaft bei einer hirntoten Schwangeren. Also zwei ganz divergierende Positionen A und B. Wer nun jedoch annahm, dass die Vertreter der beiden Positionen A und B zu gegenteiligen Schlussfolgerungen gelangen müssten, sah sich getäuscht. Die Diskussion um die Hirntodkonzeption steht zwar in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Frage, ob lebenswichtige Organe, wie es im Transplantationsgesetz verankert ist, nur Toten entnommen werden dürfen, das ist die sogenannte Dead Donor Rule. Doch nach Auffassung der Vertreter von Position B ist die Dead Donor Rule entbehrlich. Die Minderheit des Deutschen Ethikrates hielt die Entnahme lebenswichtiger Organe bei Menschen mit irreversiblem Ganzhirnversagen für ethisch wie verfassungsrechtlich legitim, sofern dies dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Betroffenen entspreche. Mit der Diagnose Hirntod sei der Befund verknüpft, dass der betreffende Mensch über keinerlei Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen mehr verfüge. Mit dieser Diagnose verbinde sich zugleich ein weitreichender Konsens darüber, dass die Weiterbehandlung des Betroffenen in seinem eigenen Interesse nicht mehr sinnvoll sei. In dieser Situation entscheide es unangemessen, die auf der Grundlage einer informierten Einwilligung erfolgende Organentnahme als Tötung im Sinne einer verwerflichen Integritätsverletzung zu qualifizieren. Es gehe vielmehr um die Anerkennung der Selbstbestimmung des Einzelnen über seine leiblich-seelische Integrität. Die Mehrheit des Deutschen Ethikrates, Position A, hielt es dagegen für zwingend, an der Dead Donor Rule festzuhalten. Das Leben stehe moralisch und rechtlich unter dem besonderen Schutz des Tötungsverbots. Dies gelte für die gesamte Dauer des Lebens, also ohne Abstufungen bis an sein Ende, unabhängig von der voraussichtlichen Dauer des individuellen menschlichen Lebens. Eine Tötung bleibe also eine Tötung auch dann, wenn der Eintritt des Todes zuvor hinausgezögert wurde. Ein Lebender dürfe schon nach deutschem Verfassungsrecht unter keinen Umständen allein aus fremdnützigen Gründen getötet werden. Erst recht könne eine Tötung nicht auf einen lediglich mutmaßlichen Willen gestützt werden. Somit waren sich die Vertreter der Mehrheits- wie der Minderheitsposition im Deutschen Ethikrat im alles entscheidenden Punkt einig. Die derzeitige Praxis der Organentnahme könne bedenkenlos fortgesetzt werden. Für die 18 Befürworter der Position A muss der Organspender bei der Organentnahme bereits tot sein und er ist es ihrer Meinung nach auch. Für die 7 Anhänger der Position B ist der Organspender zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht tot, aber das ist für sie nicht weiter schlimm. On y soit qui mal y pense. Die Erfolge der Transplantationsmedizin haben dazu geführt, dass die ethischen Debatten auf diesem Themenfeld inzwischen nahezu exklusiv unter dem Aspekt des Organmangels geführt werden. Dieser relative Organmangel ist indessen keine Naturkonstante, sondern seinerseits eine Folge der steigenden Zahl von Organtransplantationen durch wissenschafts- und technikbedingte Ausweitung der medizinischen Indikation zur Operation. Man kann daher die Prognose wagen, je erfolgreicher die Transplantationsmedizin in qualitativer und quantitativer Hinsicht künftig sein wird, desto größer wird ihr Bedarf an Organen und damit der relative Organmangel werden. So verständlich und notwendig die empfängerzentrierte Sichtweise auf das Thema Organtransplantation auch sein mag, so deutlich muss aus ethischer Perspektive vor einer Blickverengung gewarnt werden, bei der die Besonderheit dieses Behandlungsverfahrens nicht mehr beachtet würde. Einen rechtlichen oder auch nur einen moralischen Anspruch auf die Überlassung fremder Organe, die konstitutiver Teil einer anderen Person waren oder sind, kann es um der Würde des Menschen willen, die auch die Würde des Organspenders und unser aller Würde mit umfasst, nicht geben. Insofern müssen sich Medizin und Gesellschaft bei allem Fortschrittsoptimismus auf diesem Feld auch künftig in eine gewisse Selbstbegrenzung ihrer Wünsche fügen.
Ganz klar, das war ein super schwerer Vortrag heute zu der Frage, wann ist der Mensch tot? Und bei dem Vortrag von Professor Axel Bauer lernten wir zu unterscheiden zwischen naturwissenschaftlichen, rechtlichen und ethisch-moralischen Kriterien. Ganz wichtig, das sollten wir auch im Sinne von Axel Bauer unbedingt noch hinzufügen, ihr habt hier den Vortrag eines Medizinethikers gehört, nicht den des Medizinethikers schlechthin. Gehalten hat er ihn am 15. Dezember 2016 an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.